Hallo und herzlich willkommen zu Geister, Ghule und Geschwätz mit der 37. Folge. Heute dreht sich alles um Horror aus dem schönen Japan. Und damit meinen wir nicht die wirre, laute und bunte Welt von Hello Kitty oder ähnliche Franchises, sondern echter, gewollter, gruseliger Horror. Mein Name ist wie immer Stefan und ich wäre nicht ich, wenn mir nicht der fantastische Dominik zugeschaltet werde. Ich grüße dich.
Konnichiwa.
Hallo.
Hallo.
Dominik, was geht ab?
Ich weiß nicht, was geht ab.
Ah, viel geht. Wir haben uns beim letzten Mal dazu entschieden, die nächste Folge über J-Horror zu machen. Und ja, ich fange doch, ja, was soll ich groß drum rumreden? Wir haben ein paar coole Sachen auf jeden Fall angeschaut. Und unter anderem kam jetzt im Januar von Junji Ito eine Serie auf Netflix. Viele kleine Gruselgeschichten, Kurzgeschichten. Und da habe ich mich ein bisschen drauf gefreut. Also für die, die es nicht kennen, das ist auch eine Anime-Adaption eines, ja, Manga-Zeichners eigentlich, ne? Oder?
Mhm.
Genau, hat 12 Folgen. Viele davon erzählen eine Kurzgeschichte, manche erzählen zwei. Und ich habe mich echt ein bisschen drauf gefreut. Ich dachte, da irgendwie richtig Bock gehabt, weil die Mangas kenne ich jetzt auch nicht so. Ja, geht so, ne?
Also. Ich find's immer noch schrecklich. Also. Ich hatte kurz die Hoffnung, du hast ja die erste Netflix-Serie, wie hieß es da? Junji Itos Kabinett oder.
Ich weiß es gerade nicht genau. Ich weiß jetzt nur, die neue heißt halt Maniac Tales of the Macabre.
Okay. Das kann sein. Aber es gab ja schon zuvor eine Adaption.
Ja, genau.
Und da haben wir, glaube ich, auch in der Anime-Folge schon mal kurz drüber gesprochen.
Genau, du hast ja gemeint, das war ganz grausig. Also schlecht.
Ich fand's schrecklich. Und ganz ehrlich, jetzt die neue Serie. Ich hatte kurz ein bisschen Hoffnung, weil die Trailer, die sahen eigentlich echt ganz vielversprechend aus. Und dachte ich mir so, oh, vielleicht machen sie es diesmal richtig. Nee, es ist genauso schrecklich.
Nur, dass ich mir die erste Adaption vorstellen kann, im Vergleich findest du genauso schrecklich, sagst du.
Nee, es ist ein bisschen besser. Also, okay. Was ich ja bei der ersten Adaption schon mega kritisiert habe, beziehungsweise ist ja vielleicht auch nicht ganz zu 100% vollständig der Kritikpunkt, einfach nur, dass es schrecklich aussieht, dass der visuelle Stil von Junji Ito, dass der halt kein Stück nicht eingefangen worden ist. Und ich habe da, glaube ich, ja auch nur 1,5 Folgen geguckt, bevor ich Brechreiz gekriegt habe und dachte, okay, das tue ich mir nicht an. Jetzt bei der anderen, da bin ich jetzt schon tatsächlich auch ein paar Folgen drin. Ich glaube, 7 Stück habe ich gesehen. Und was mir jetzt tatsächlich noch mehr auffällt, ist gar nicht mal so sehr, dass sie den Stil halt nach wie vor nicht so ganz wirklich umgesetzt bekommen, adaptiert bekommen. Aber es ist auch wahnsinnig faul. Das ist das Wort, was mir ständig durch den Kopf gesprungen ist, als ich das geguckt habe. Es ist einfach nur lazy. Da ist kein bisschen Herzblut oder ein bisschen Euphorie oder Spaß an der Materie drin. Es ist einfach nur so eins zu eins oder nicht einmal eins zu eins abkopiert. Also, nee.
Ja, also, keine Ahnung, ich kenne jetzt das erste nicht. Aber wenn du sagst, die zweite Adaption ist schon ein bisschen besser, dann will ich die erste auch nicht unbedingt noch sehen. Ich will da jetzt auch nicht über jede Folge reden. Das Ding ist, du sagst, bis zur 7. ungefähr hast du es geschafft, dann hast du meiner Meinung nach auch schon mit Abstand die besten Folgen gesehen.
Okay.
Ich habe mir auch bei den Titeln an die letzten Folgen erinnere ich mich kaum noch. Also die fand ich sowas von belanglos, die sind einfach nicht hängen geblieben. Und jetzt von den ersten 7 Folgen, das sind ja insgesamt mehr Geschichten, weil ein paar ja Doppelgeschichten waren, da waren wenige dabei, die haben mir so von der Idee her gefallen. Zum Beispiel die hängenden Köpfe mit diesen fliegenden Köpfen da. Fand ich.
Ja.
Die hatten eine gute Stimmung gemacht, hat mir sehr gefallen und war auch alles schön kurios. Dann gab es noch die Folge davor, zum Beispiel, das war hier die Geschichte des mysteriösen Tunnels. Fand ich an sich auch nicht schlecht, aber so zum Ende hin irgendwie ein bisschen, ja, haben sie mich verloren. Und der Eiswagen, die Folge nach, die fand ich tatsächlich noch eher witzig und so im Großen und Ganzen ganz gut. Aber der Rest.
Ja, das Problem ist halt, seine Geschichten, die sind schon stellenweise sehr, wie sage ich denn, jetzt nicht ganz ausgegoren. Viele Sachen sind einfach nur, er hat irgendein komplett seltsames Konzept, irgendwas im Kopf und macht darüber eine Geschichte. Und das funktioniert im Manga-Format, funktioniert das ja ganz gut, dadurch, dass er halt auch sehr viel Liebe ins Detail steckt bei seinen Panels, und auch da ist ein Haufen Dynamik und vor allem auch Ausdruck drin von den Charakteren. Also da spiegelt sich ganz, ganz viel einfach nur in der Mimik, in den Gesichtsausdrücken wieder. Mhm. Und wenn du das einfach nur in so 10 Minuten ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, animierte Form verpackst, da funktionieren viele überhaupt nicht. Manchmal ändern sie sogar auch noch mal ein bisschen die Geschichte ein bisschen ab, und da bleibt einfach so viel auf der Strecke. Wie gesagt, ich kann nicht nachvollziehen, was die sich dabei gedacht haben.
Also ich fand auch allgemein den Zeichenstil nicht so geil. In manchen Fällen. Also ganz, ganz schlimm ist auch tatsächlich die erste Folge, mit der es losgeht. Ich hätte mir da vielleicht eine andere ausgesucht. Ich weiß ja nicht, nach welcher Idee die gesagt haben, wir bringen die Folgen raus, in welcher Reihenfolge. Aber die erste war ja die Geschichte an sich ziemlich lahm, und die Zeichnung, also ich weiß nicht, was los ist mit denen oder wer auch immer sich darum hauptsächlich gekümmert hat, ob es auch Junji Ito war. Aber der kann keine Mädchen zeichnen, keine kleinen jungen Mädchen. Die sehen im Gesicht immer aus wie alte Männer. Warum? Ist das in den Mangas auch so?
Wie gesagt, er hat einen ganz eigenen Stil. Normalerweise ist er sehr realistisch. Das ist nicht dieser typische, überzogene Stil mit extrem großen Augen, auch die Gesichtszüge, das ist alles sehr weich. Und ja, er neigt schon manchmal dazu, dann auch Charaktere stellenweise ein bisschen übertrieben zum Zeichnen. Gerade wenn es so er hat auch immer so eine Prise Comedy mit drin. Also selbst bei seinen sehr ernsten Geschichten, es hat immer so ein kleines Zwinkern drin. Und das, ja, wenn du das nicht richtig umsetzt, da wurde halt versucht, auch einfach nur das Panel, den Gesichtsausdruck irgendwie zum Übertragen, aber relativ schlecht. Dann, ich sage ja, das Gesamtkonstrukt ist so kein Stück stimmig, und da ist eben wenig Liebe fürs Detail mit drinne. Und deswegen, ja, kommen auch die Geschichten an sich gar nicht so wirklich zur Geltung. Ich sage ja, das viele ist dann einfach nur so, okay, weirde Story, irgendwie, da fehlt irgendwas. Und das ist da leider ganz, ganz schlimm. Ja, also wie gesagt, ich kenne auch viele, die sagen, mega, mega klasse, die feiern's hart. Okay. Aber mir fehlt da einfach ein bisschen was. Und ja, wie schon gesagt, es ist so, für mich wirkt's halt so hingerotzt. Was lustigerweise ist, Gott, das möchte ich noch anmerken, es ist auch extrem durchwachsen, stellenweise in manchen Folgen, da sind wirklich kleine Szenen drin, wo ich mir denke so, wow, das ist richtig gut. Größtenteils hast du ja wirklich, deswegen auch immer das animiert in Anführungszeichen, ja wirklich nur stille Bilder, wo halt, ja, München bewegt sich ein bisschen beim Labern, aber da ist ja nicht wirklich viel Dynamik, nicht viel Bewegung drin.
Ja, genau.
Und das war, ich weiß gar nicht, welche Folge das war. Das war, glaube ich, das mit den Haare auf dem Dachboden oder wie auch immer die Geschichte
hieß. Langes Haar auf dem Dachboden.
Langes Haar auf dem Dachboden, wo die Schwester die Treppe hochstürzt. Diese eine kleine Sequenz, das geht ja, glaube ich, bloß irgendwie 5 Sekunden oder was, aber da ist so viel Dynamik drin, die Perspektive, so dieses von oben, das hast du sonst in der ganzen Serie nicht. Und da sind immer mal wieder so kleine Nuggets drin, wo ich mir dachte, okay, war das Crunch? Haben die es einfach zeitlich nicht geschafft, da mehr draus zu machen? Oder ich weiß es nicht. Also es ist echt ganz, ganz komisch.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Nicht gut eingefangen, so würde ich es wahrscheinlich auch beschreiben. Also die erste Folge hat mich tatsächlich schon ein bisschen abgeschreckt, aber dann dachte ich mir, nee, ich gucke mir das jetzt schon durch. Es gab noch, also wenn du auch sagst, manchmal ist es halt auch ein bisschen mit Humor. Ich fand diese 4x4-Wände-Folge auch noch ganz witzig eigentlich, wo dieser Junge hier sich sein Studizimmer umbaut, damit er halt absolute Stille hat wegen seinem theorisierenden Bruder, seinem jüngeren Bruder, der ihn da immer nervt. Der ja auch noch mal in einer anderen Folge vorkommt übrigens.
Ja, das ist auch so einer von seinen wiederkehrenden Charakteren.
Der halt teilweise auch richtig weird dargestellt wurde mit seinen nagelähnlichen Zähnen, weil der ja auch immer so, manchmal immer so einen Nagel im Mund hat, einfach nur so, auf dem er halt so ein bisschen rumkaut und der Nagel guckt so raus. Und da habe ich auch schon viel Gorys Dings erwartet, aber kam leider gar nichts. Genau, aber diese 4x4 Wände-Folge war ganz witzig. Und eine Folge würde ich noch gerne erwähnen, das ist die Stadt der Gräber. Die solltest du noch gesehen haben, glaube ich.
Die habe ich tatsächlich gesehen. Es war auch eine der besseren Folgen. Mhm. Kenne ich jetzt nur die Vorlage nicht, also die Manga-Geschichte, die habe ich jetzt nicht gelesen. Mhm. Jetzt lass mich mal kurz zurückerinnern. Was mir bei der Folge extrem aufgefallen ist, verdammt viel Liebe fürs Detail, für die Hintergrundmalereien, ja. für die Kulissen. Also da steckt wirklich ganz, ganz viel Liebe fürs Detail drin. Also das haben sie wirklich gut hinbekommen. Ja, und da habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt, okay, ist da das ganze Budget reingeflossen? So, keine Ahnung.
Ja, die Folge war aber auch, also da mochte ich aber die Idee dahinter auch, die hat mir sehr gut gefallen, also mit diesem, dass wenn du stirbst, darfst du nicht bewegt werden, du musst dort liegen bleiben und irgendwann transformiert sich dein toter Körper in so einen Grabstein und da stehen halt Grabsteine überall rum, auf der Straße, Gehwegen, das fand ich eine ziemlich coole Idee.
Genau, das ist eine wahnsinnig gute Idee und wenn ich mich recht erinnere, ging das ja auch tatsächlich eine ganze Folge lang. Das waren ja keine zwei Geschichten Folge. Die haben sich wirklich die Zeit genommen, 20 Minuten lang die Geschichte zu erzählen. Und dann funktioniert das auch tatsächlich ein bisschen besser. Mhm. Andere Geschichte, die, was ich mega, mega stark finde, das war die mit der Bücherei. Ich weiß nicht, hast du die gesehen?
Ja.
Genau. Unglaublich schade. Du wirst wahrscheinlich die Geschichte nicht gelesen haben.
Nein.
Nein. Such dir die Geschichte mal raus oder ich schick's dir und lies die mal, guck dir an, was da alles passiert, storytechnisch, und was dann in dieser 10-minütigen Kompressionsvariante passiert. Das sind Welten. Das ist wirklich eine Geschichte, wo man es wahnsinnig gut vergleichen kann, sowohl vom inhaltlichen, storytechnischen, da ist viel mehr Hintergrundgeschichte, die Story macht deutlich mehr Sinn.
Okay.
Und auch einfach, was auch in den Panels passiert, so viel, die, ich bin einfach nur fassungslos, wie man das so, mach's doch da auch eine 20-minütige Folge draus, ja, und pack die Story mit rein, das ist so,
okay. Gott im Himmel. Aber in der Folge, weil du es gerade erwähnst, da war, also ja, die war von der Idee her auch cool, das hat mir auch gefallen, aber man hat direkt gemerkt, dadurch, dass sie nur 12, 13 Minuten Zeit hatten für den Inhalt, das ging alles unter leider. In derselben Episode gab es aber vorher noch die Kurzgeschichte Schimmel und die ist mir auch gerade wieder eingefallen, die fand ich eigentlich auch nicht schlecht. Vor allem, weil es so dieses Lethargische, was wir auch schon in anderen Filmen hatten, wie zum Beispiel Color Out of Space, wo die Leute ja so komplett lethargisch werden. Wenn sie in diesem Fluch gefangen sind. Das haben sie da ja auch, dass der in diesem Haus halt immer sieht, dass der Schimmel immer schlimmer wird. Und das hat ja auch schöne, ja, ich will jetzt nicht Cthulhu-esque sagen, weil ich das immer sage, wenn mir nichts anderes einfällt. Also du weißt, was ich meine. Es hat halt schon irgendwie wieder so ein leichtes Vibes von Grauen, das man nicht definieren kann. Und der Typ will aber nicht aus dem Haus und lässt sich halt irgendwann von seinem Schimmel fressen, wie halt eben die Vormieter. War noch cool von der Idee, aber halt auch viel zu kurz, ja.
Ja, leider. Ich sage ja, die Ideen, die sind zwar irgendwie drin in den Geschichten, aber denen wird halt irgendwie weder von der Zeit noch vom Medium selber, sage ich ja, es ist Animation, du hast die Möglichkeiten, ja, Sachen zum Animieren in Bewegung zu setzen, du kannst das Timing anpassen, du kannst es musikalisch untermalen und damit wird halt null gespielt, da wird nur irgendwie so ein paar Key-Elemente aus der Manga-Vorlage, ein paar einzelne Panels versucht, irgendwie eins zu eins zum Übertragen, mit auch sehr viel Qualitätsverlust dabei noch, um das dann irgendwie in so ein 10-minütiges Ding reinzupressen. taugt mir gar nicht. Wie gesagt, Junji Ito, es ist auch nicht alles Gold, was der fabriziert. Da sind auch viele Sachen dabei, wo ich mir denke so, okay, das war jetzt eine fixe Idee. Hat dann ein paar Seiten dazu gezeichnet, so hätte man auch mehr Luft geben können. Also das ist jetzt nicht das einzige Problem, aber ja, ich finde halt Umsetzung null. Ja. Damit wurde kein Stück gearbeitet. Und
das sehe ich genauso. Ja,
mehr kann ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Nee,
damit schließen wir das auch ab. wir sind uns relativ einig. Das müssen wir auch mal wieder grün im Kalender ankreuzen. Und ja, dann reden wir doch jetzt einfach mal über was Schönes aus Japan. Und zwar haben wir uns gestern zusammen noch einen schönen Film angeguckt. Chuan. Oder besser bekannt natürlich eben auch als die Neuverfilmung The Grudge. Ja, und wir haben uns die, ich sag mal, fast Originalverfilmung angeschaut von 2002. Es gibt ja noch vorher noch eine, aber die hat es ja nicht so wirklich geschafft. Aber auch von Takashi Shimizu. Und genau, es ist quasi die Vorlage zu eben der amerikanischen Neuverfilmung, die übrigens auch von Takashi Shimizu war, The Grudge. 2 Jahre später kam der raus und den kennt man ja. Also ich weiß jetzt nicht, du wolltest den ja nochmal sehen, hast es aber nicht mehr geschafft, ne?
Nee, leider nicht mehr. Deswegen, ich weiß nicht, jetzt hänge ich gerade komplett. Laber erst mal weiter.
Ja, also The Grudge kennt man, ist bekannt. Und wir haben uns gestern den japanischen Original angeschaut von 2002. Und ja, ich muss erst mal dazu, lass uns erst mal über den reden. Der war fantastisch. Dominik, ich hätte es nicht gedacht. Warum, erzähle ich nachher. Aber mir hat der richtig gut gefallen, sodass ich gar keinen Bock mehr hatte, The Grudge noch mal zu sehen. Weil gut, ich hatte den vor 2 Jahren erst wieder gesehen und dann reicht auch, ist auch ein cooler Film, ist gut gemacht. Aber boah, der ist original, ey. Unfassbar, unfassbar stark. Bildgewalt, Szenen drin. Oh, der Grusel kam wieder. Ich fand's mega.
Da muss ich auch sagen, wir haben ja nicht nur The Grudge geguckt, sondern auch noch ein paar mehr Originale. Ich fand auch, es war tatsächlich der was am meisten gegruselt hatte. Der hatte den meisten Spukfaktor von den ganzen Klassikern. Nennen wir es jetzt einfach mal Klassikern.
Sagen wir mal neomoderne Klassiker oder so, sagt man doch dazu. Also halt, ja.
Irgendwie so. Mir hat auch wahnsinnig gut gefallen. An das Remake, da kann ich mich nur noch stellenweise erinnern. Ich fand den damals nicht schlecht, tatsächlich nicht schlecht gemacht, aber kann jetzt auch schlecht Vergleiche ziehen zwischen der Vorlage und dem Remake. Mir ist allerdings tatsächlich aufgefallen, dass die Geschichten generell ganz anders erzählt werden, dass da eine ganz andere Stimmung aufkommt. Und es ist tatsächlich weniger jetzt wirklich so der Grusel. Ich sage ja, The Grudge, der hatte das jetzt noch am meisten, beziehungsweise der Juon, dass wir nicht durcheinander kommen zwischen Original und Remake. Der hatte das noch am ehesten mit drinnen. Aber von den ganzen anderen Filmen, die haben alle eher so eine gewisse, ja, so eine Traurigkeit und eine Melancholie und das bisschen Gruseln, das ist mir so beiläufig.
Das ist erstmal zweitrangig. Also ich finde, das kommt in auch anderen Filmen. Es baut sich halt unterschwellig auf und gegen Schluss wird es dann ernst. Da kommt immer so eine Art Showdown, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Und das hatte ich jetzt aber schon in, ja, also nicht nur in Chuan, das fand ich auch in anderen Filmen, dass das immer ähnlich ist, also aus Filmen aus Japan. Und ja, diese, wie du meinst, diese Traurigkeit, Melancholie, die erstmal im Vordergrund steht und dieses düstere, bedrohliche, ist erst, das kommt schleichend. Es ist irgendwie wie so ein Senf. So ein billiger Senf, wo das Wasabi erst so im Nachgang kommt.
Weißt du? Das hast du schön formuliert. ansonsten, klar, es ist absolute eine Geistergeschichte. Und da war natürlich auch der Fokus drauf. Wir hatten ja, wurde ja auch nicht ganz chronologisch der Reihe nach erzählt, die Geschichte. Sondern wir haben, ja, wie fängt es denn eigentlich an? Es fängt ja eigentlich an mit dem Haus. Dort lebt eine Familie mit einer alten Frau, die Mutter vom Ehemann. Und da kommt immer vom Pflegedienst, kommt halt immer jemand vorbei und kümmert sich um die Mutter ein bisschen. Genau. Aus irgendeinem Grund, ich glaube, Rico hieß sie, oder?
Möglich, die, aber.
Möglich.
Namen sind Schall und Rauch.
Ich sage jetzt einfach mal Rico. Ja. Sie muss eben einspringen, weil der eigentliche Pfleger irgendwie, das habe ich am Anfang nicht ganz mitbekommen, der ist irgendwie nett verschwunden, aber der lässt halt die Arbeit schleifen. Auf jeden Fall, sie springt ein und guckt nach der Frau. Und sie kommt eben in das Haus und ist alles komplett verwahrlost. Überall ist Schmutz und Dreck und Graffel fliegt rum und die Frau komplett ihren eigenen Exkrementen, weil sich wohl schon seit ganz, ganz langer Zeit da gar niemand mehr drum gekümmert hat, findet sie eben. Und genau, damit geht's los. Sie ist dann in dem Haus. Sie entdeckt Geisterjungen und ist eigentlich das erste Opfer, das von dem Fluch befallen wird. Und dann geht's der Reihe nach so durch und das wird an immer weitere Personen weitergegeben. Und dann sieht man halt so jedes Schicksal von jeder Person, die was da irgendwie mit in Kontakt, in Berührung gekommen ist. Wir springen von den Zeiten her ein bisschen hin und her. Geht dann mal ein bisschen in die Vergangenheit, mal ein bisschen in die Zukunft. Und ja, letztendlich gibt's auch kein richtiges Ende bei dem Film. Das ist eigentlich auch das, was ihn so ein bisschen tragisch macht, obwohl das meiste von dem Film ja dann tatsächlich die, ja, wie jeder vom Fluch eben geschnappt wird, das im Vordergrund steht. Aber am Ende, ja, der Fluch.
Es ist halt tragisches Ende, lässt aber natürlich Sachen offen für, es kann weitergehen und es ging ja auch weiter. Es gibt ja einige Fortsetzungen. Wo ich da mit den Recherchen angefangen habe, war ich auch ein bisschen verwundert, dass es halt insgesamt 11 Juon-Filme gibt. Aber wir werden nicht über alle reden, weil wir A, nicht alle gesehen haben und B, auch nicht alle gut sind.
Kann ich mir bei 11 Stück auch nicht vorstellen.
Ja, aber es gibt einen Film noch, der interessiert mich hart. Auf den bin ich dann auch drauf gekommen. Und zwar habe ich den auch in einer anderen Liste mit reingeschrieben, in die Ring-Filme-Liste. Es gibt nämlich einen Ring versus Juon-Film, wo sich die beiden, das Mädel und der Junge, bekriegen.
Ja, bravo.
Also quasi à la Freddy versus Jason.
Das ist dann, wenn du am Ende des Franchise angelangt bist, es ist kein Grusel mehr rauszuholen, dann geh einfach in die Slapstick-Richtung. Dann dreh volle Knetze auf.
Ich glaube nicht, dass das Slapstick-mäßig ist. Also ich habe mir ein bisschen die Story durchgelesen. Ich will jetzt aber mal nicht dazu spoilern, weil das ist, glaube ich, wirklich noch interessant. Der Film ist auch erst 6 Jahre oder 7 Jahre alt und heißt Sadako versus Kayako. Und Sadako ist ja eben die, oder Sarako, wie auch immer man das ausspricht, ist ja hier das Mädel aus The Ring eben. Ja. Egal. Juon 2002, der Film, den wir gesehen haben. Also, ich muss sagen, ja, es war aber eine fantastische Reise einfach. Es war von Anfang bis Ende irgendwie schön gemacht. Es wurde nicht langweilig. Und dieses Geräusch, dieses fantastische Geräusch, wenn dieser Fluch auftaucht und sich sein nächstes Opfer suchen will, einfach nur stark.
Meinst du das Gurgeln, was die Geister von sich geben, dieses ist ja kein Gurgeln,
Klick, mehr so klickmäßig. So.
Stimmt, Klickgeräusche machen die auch. Ja, die haben auf jeden Fall eine extrem große Soundkulisse. Mhm. Was so, jetzt nicht nur die Geräusche von den Geistern selber, ich sag immer Geister, das sind ja, hast du Fachbegriff gerade an der Hand? Yokai nennt man die?
Du kannst sie halt auch Yurei nennen, glaube ich. Also Yurei kenne ich es jetzt, aber vielleicht nicht jetzt unbedingt das Viech in Juon, sondern mehr wieder das in The Ring. Weil das sind dann eben so japanische Geister, die halt mit langen schwarzen Haaren traditionell dargestellt werden.
Yes! Und also, was ist das korrekte Wort dafür?
Bei dem bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass Yurei auch ein Begriff ist, den man dafür verwenden kann.
Okay. Aber ich bleib bei Gespenster. Ich bleib bei Gespenster. Aber es fühlt sich irgendwie falsch an, die als Gespenster zu bezeichnen. Weil es sind ja schon eine bestimmte Art von Geistern. Das ist ja auch das
Also es geht schon so mehr in die Poltergeist-Dämon-Richtung, würde ich sagen, als Geist.
Ja, genau. Und die haben ja auch wahnsinnig viele Unterscheidungen zwischen den ganzen verschiedenen Geistern und Dämonenarten, Überschneidungen. Deswegen gibt es da auch so viele Begriffe. Bei uns im Westen gibt es halt Gespenster.
Hast du Geister. Vielleicht
noch Spezialgespenst, mal den Poltergeist noch, aber letztendlich alles, wie man sie sich halt vorstellt. Weißes Laken mit der rasselnden Fußfessel, Gespenster halt.
Aber darüber hatten wir ja auch schon eine Folge, wo wir das ein bisschen versucht haben zu thematisieren.
Das stimmt, oh Gott, das war eine Folge.
Ja. Ja, nee, aber ansonsten Top-Film. Und ja, ich glaube, The Grudge, also die amerikanische Neuverfilmung, ja, es würde sich schon lohnen, den mal wieder zu gucken. Er ist halt auch von Sam Raimi produziert und Regie hat er nach wie vor Takashi. Das ist nicht verkehrt, aber ich fand Chuan so viel besser. Naja.
Schön.
Ja. Achso, es gibt übrigens noch Chuan Origins aktuell auf Netflix, eine Serie zu dem Thema. Kann man lassen, muss man nicht gucken.
Also. Hätte ich jetzt auch freiwillig nicht gemacht. Ja. Ich sage ja, den ersten, das Original, ist okay, aber wenn man jetzt nicht komplett hardcore in dem Franchise drin ist, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass bei 11 Filmen, dass da noch irgendwas Gescheites dabei rauskommt.
Ja, es ist eigentlich abgeschlossen. Erstmal dabei. Also, ich meine, der letzte Chuan-Film, da war Takashi schon gar nicht mehr mit dabei, der kam dann noch 2015 irgendwie raus. Und das sind Titel, über die redet jetzt hierzulande halt niemand, also es wird auch selten erwähnt. Passt schon, der erste ist super. Zweiten kann man sich vielleicht noch geben.
Ich sage ja, da fehlt dann vielleicht auch so ein bisschen der Camp-Faktor. Es ist ja bei unseren, oder was heißt bei unseren, sind ja nicht mal unsere, sind ja amerikanische Franchises, aber bei westlichen Franchises, ich meine, guck's dir doch an, Halloween, Nightmare on Elm Street, Freitag der 13., du weißt alles, was halt, da gibt's so viele Filme und der Großteil ist dann einfach Grütze. Hat halt den Unterschied, die Figuren machen Spaß, es ist unterhaltsamer Schlock und da kannst du dann auch am Ende mal sowas wie Freddy vs. Jason machen, weil es einfach, da geht's nicht mehr um Horror, um Grusel, das ist einfach nur noch so ein man will einfach nur noch Spaß haben. Ja. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es bei solchen Figuren und solchen Geschichten, wie sie halt eben im klassischen J-Horror, so in dieser ganzen Machart vorkommen, das haben die halt irgendwie nicht, meiner Meinung nach. Die funktionieren eben in so ein, ein bisschen so diese schwermütig angehauchten, ich nenne es jetzt einfach mal Dramen, es sind ja stellenweise wirklich Dramen, da funktioniert das gut, aber ja, jetzt keine Ahnung.
Es ist, die Geschichte ist halt dann auch einfach erzählt und das reicht so. Man muss nicht dann irgendwie noch mit Ach und Krach was hinzudichten, wie du schon sagst, so bei diesen westlichen Franchises, Halloween etc. Ja, reicht dann auch, ne? Also, ich verstehe es doch, einen Film neu zu machen mit der gleichen Story, der 40 Jahre alt ist oder so, einfach den mal auf einen technischen neuen Stand zu bringen. Das gehe ich mit, sehe ich ein. Muss trotzdem nicht gut sein, deswegen. Nee. Aber ja. Naja. So viel zu Chuan. Domi, wir hatten ja, ich habe es jetzt schon erwähnt, wir haben uns auch Ringu angeschaut.
Der Ringu. Ja, auch endlich mal nach ein paar Jahren.
Ja.
doch mal geschafft.
Ich muss ehrlich sagen, ich fand es gut, dass wir es hingekriegt haben. Also überhaupt, dass ich jetzt mal dazu gebracht wurde, den zu sehen. Das wollte ich schon länger, weil ich bin immer noch ein großer Fan von dem amerikanischen The Ring. Also es ist auch einer meiner liebsten Horrorfilme. Ich finde den fantastisch. Der ist toll gemacht. Und ja, irgendwann, man weiß ja natürlich, dass es halt ein japanisches Vorlage gibt und man weiß ja, dass die eigentlich besser sein sollte. Und jetzt haben wir es angeguckt. Und Ja, wie fandst denn du? Wie fandst du den denn?
Also für mich war der tatsächlich wie so eine kleine, ich will jetzt nicht sagen wie eine kleine Offenbarung, aber ich hatte was ganz anderes erwartet. Ich war mega zufrieden mit dem, was ich bekommen habe, dass ich nicht das bekommen habe, was ich erwartet hatte, weil natürlich auch, man hat damals das amerikanische Remake gesehen, habe ich ja, glaube ich, auch schon erzählt, dass das damals tatsächlich einer der scheiß unheimlichsten Filme war, die ich jemals gesehen hatte. Und ich hatte eigentlich gedacht, so, okay, das Original, ich habe ja, ich stehe ja eh mit J-Horror so ein bisschen auf dem Kriegsfuß. Ich bin damit auch nie so wirklich warm geworden, deswegen ja auch so einfach der das fehlende Wissen. Und ja, jetzt für die Folge da wirklich mal rein zum Tauchen, das zu überwinden und sich sagen, nee, jetzt gucken wir mal die ganzen Originale, die ganzen Vorlagen. Und das war unglaublich. Ich glaube, da sieht man den Vergleich zwischen Ost und West am besten.
Ja, vor allem, ganz kurz, weil ja bei den Ju-On Ost- und West-Filmen immer derselbe Regisseur beteiligt war, während The Ring ja eine komplett amerikanische Produktion war. Und also da war ja jetzt niemand groß beteiligt, der eben aus dem Ringu-Universum kommt.
Genau, ich glaube, bloß beim zweiten Teil, da hat doch, glaube ich, bei The Ring 2
Ja, den hat dann
war.
wieder Hideo Nakata gemacht, also der eben auch Ringu und Ringu 2 gemacht hat.
Genau.
Wobei, den fand ich gar nicht gut. Aber egal, du wolltest erzählen über Unterschied zwischen Ost und West. Hier merkt man es ganz gut.
Weil, ja, genau. The Ring, das ist tatsächlich ein. Das ist ein Horrorfilm, der versucht, dir Angst zu machen. Der ist von vorne bis hinten vollgeladen mit Gruselatmosphäre. Und dann Ringu geschaut. Und ich kann es nicht besser in Worte fassen. Ich fand den Film wunderschön. Es war ein schöner Film. Und das hätte ich niemals erwartet. Jetzt nicht klassisch Regenbogen, Einhörnchen schön. Nee, von der Stimmung, von den Bildern, von den Charakteren, der hatte auch einfach nur diese schwermütige Melancholie, alles so ein bisschen drunter gelegt.
Ja.
Und klar, du hattest am Ende dann auch deinen Schockmoment, als dann, ich mein, Spoiler, nicht Samara, wie heißt sie im Original?
Saruka. Nee,
Sadako.
Sadako.
Sadako, als sie dann natürlich auch aus dem Fernseher springt und sich den Typen schnappt, das
Ja.
hatte man schon auch. Aber der restliche Film, das war so, ja, mehr ein trauriger, schöner Mystery-Thriller. Ich kann es gerade nicht besser in Worte fassen.
Ja, nee, aber du hast recht. Also das ist ja das, was ich vorhin meinte. Das ist ja auch bei Chuan so gewiss bisschen gewesen, dass das halt am Anfang erstmal sehr, sehr schwermütig läuft, weil das alles, da ist halt nichts fröhlich gerade in der Welt. Das hat alles so ein bisschen, ne. Und jetzt habe ich ungefähr bisschen den Faden verloren. Ich stimme dir einfach zu, Punkt. Ja, Ringo, ich fand den gut. Ich bin aber mit der Erwartungshaltung rangegangen, dass der noch viel gruseliger wie The Ring sein wird. Das war vielleicht ein Fehler, weil dann war ich deshalb ein bisschen enttäuscht. Jetzt aber so im Nachgang, wo ich noch mal ein, zwei Nächte drüber geschlafen habe, ja, du hast schon recht. Also er ist prinzipiell besser, wird im
Nein,
Großen.
das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht
Achso.
gesagt, dass er besser ist. Ich finde, es sind zwei
Achso,
komplett
ja.
unterschiedliche Geschichten. Deswegen auch, wir haben ja danach noch darüber geredet, dann auch noch das blöde Videoband verglichen. Und wo ich auch gemerkt habe, so, das lässt sich gar nicht wirklich vergleichen. Es sind der eine Film, der will halt tatsächlich schocken, nonstop Gruselatmosphäre aufbauen. Der andere, der will, ja, ich weiß nicht, ein bisschen
Ja.
mehr Stimmung erzeugen. Und deswegen finde ich, kann man die gar nicht so sehr vergleichen. Auch der ganze Spuk, also das, ist ja eigentlich auch ein Fluch.
Ja, ja.
Das ist blöd, das ist alles voller Flüche. Sie haben das Videotape gesehen und im Remake, da geht's ja hauptsächlich darum, das Mysterium aufzudecken. Es ist so ein, wie beschreibe ich es am Blödsinn? So ein kleiner, feiner Unterschied. Sie versucht ja, die Puzzleteile zusammenzufügen. Du hast auch ja viel mehr Elemente mit drinne, wo dann auch immer wieder Erinnerung kommt hier. Oh ja, das ist das Puzzleteil und jetzt der Hinweis, der fügt wieder dahin. Bei Ringu, beim Original, ist es eigentlich mehr so ein, die versuchen halt noch irgendwie ihr Schicksal so lang wie möglich rauszuziehen. Klar, sie versuchen auch, dem auf den Grund zu gehen und versuchen, das natürlich irgendwie rückgängig zu machen. Aber es ist ein bisschen mehr, es ist nicht ganz so dieses Gut gegen Böse, dieses Detektivspiel, wir müssen jetzt hier rausfinden, was den bösen Geist verärgert hat, sondern
Ich würde sagen, das ist halt einfach anders erzählt. Das ist halt der Schwer. Also die Geschichte ist ja schon sehr ähnlich. Es ist aber nur bei Ringu hast du halt den Schwerpunkt in der Erzählung auf ganz andere Elemente. Also da geht es ja mehr wirklich um diese Geschichte, die passiert, was man nicht mehr verhindern kann. Die Protagonisten, die es irgendwie versuchen und das drumherum, während das andere halt ein Horrorschocker mit ein bisschen Detektivarbeit ist.
So könnte man das ganz gut beschreiben, ja.
Genau.
Ja, das hat so ein bisschen was mit Stimmung zu tun. Ich finde, in Ringu fühlt sich die gesamte Atmosphäre hilfloser an. Das ist das, was ich versucht habe zum Beschreiben. So dieses, nicht dieses dagegen aufbegehren, sondern einfach gucken, ja, wie lange kann man noch durchhalten? So ein bisschen so dieses schon vornherein geschlagen geben.
Ja, richtig. Und nee, mit Hilflosigkeit hast du das schon ganz gut formuliert, finde ich. Also
okay. Ja, ich tue mir immer schwer, das, was in meiner Gefühls- und meiner Gedankenwelt immer umgeht, dann so in Worte zu verpacken, so warum der sich jetzt einfach komplett anders anfühlt als der andere. Die Story ist ein und dieselbe.
Aber ist ja auch nicht leicht. Ja.
Nee, absolut nicht.
Aber einen Vergleich möchte ich jetzt noch anbringen. Und zwar, wir hatten uns ja dann nach dem Film nochmal drüber unterhalten. Und im ersten Moment habe ich gesagt, okay, also das Video, das in dem Film gezeigt wird, das sich dann verflucht, wenn man es sieht, das hat mich ja in The Ring damals schon so fasziniert, weil das so abstrakt, absurd und ja, irgendwie halt, damit hat man einfach nicht gerechnet. Und dann fand ich das schon ganz geil. Und jetzt haben wir eben Ringu gesehen. Und da war ich zuerst so ein klein wenig enttäuscht, aber eher im Sinne von, weil es mir zu kurz war. Ich hätte gerne noch 30 Sekunden mehr gehabt, aber das ist jetzt meckern auf hartem Niveau. Du hast dann gemeint, ich fand eigentlich das jetzt von Ringu schon besser.
Habe ich noch nicht besser, es erfüllt einen anderen Zweck.
Warte.
Keine Wertung.
Naja, man darf es ja trotzdem werden. Ich kann ja trotzdem beides vergleichen und dann sagen, okay, das hat mir besser gefallen.
Also, das kannst du machen.
Also dir, so. Dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und jetzt im Nachhinein, ja, du hast recht. Vor allem, ich hatte auch gar nicht mehr in Erinnerung bei The Ring mit diesem dummen CGI-Tausendfüßler und dieser, wir waren uns nicht ganz sicher, aber wir vermuten CGI-Leiter.
Also für mich sah die sehr computeranimiert aus.
Na, ich aber kann ist mir vorstellen, nur, dass das an Filtern lag oder so. Ich glaube schon, dass die echt war, aber der Tausendfüßler war nicht echt.
Ja, guck, am Ende war der Tausendfüßler doch echt. Das weiß man nicht.
Oh Mann. Ja, aber der zum Beispiel, das war ein bisschen okay. Die haben es halt eingebaut, weil es halt noch absurder wirkt. Und dann war der Tausend, wurde ja auch einmal gezeigt in The Ring. Und dann tauchte da kurz in dem Buch auf. Man erschrickt sich und er wurde nie wieder gesehen. Also er hat eine super traurige Nebenrolle leider.
Mhm.
So, aber Ringu, das Tape hat mir, also es war schon ziemlich geil. Und ja, zum Nachhinein fand ich es besser. Hat mir besser gefallen. Vor allem mit diesem Mann, der da einfach irgendwo an so einem Berg steht, irgendwo hinzeigt und so eine weiße Spitzkapuze trägt. Also so eine Kuckucksklan-Kapuze, könnte man fast sagen.
Nee, das war ja, das habe ich auch nicht ganz hundertprozentig verstanden. Also das bestand ja eigentlich nur aus drei Einstellungen, das Video in Ringu. Und in der dritten Einstellung sieht man eben noch diesen Mann, aber das war ja ihr Ehemann, der was am Ende, ganz am Ende vom Film, ihr als Geist erschienen ist und auf die Kopie die sie vor dem Videoband angefertigt hat, gezeigt hat. Mhm. Also aus irgendeinem Grund war die Endszene, als er schon tot war, für sie halt auf dem Video mit dabei. Also ist ein bisschen,
ja,
macht's halt noch ein bisschen geister, mysteriös, hafter, keine Ahnung. Und ja, das Videotape im Remake, das war halt voll gespickt mit Bildern und Sachen, wo man dann natürlich auch die Puzzleteile zusammenfügt, ganz, ganz viel, ja, Hinweise. Und man hat's ja dann auch im Laufe des Films immer gesehen, so, oh mein Gott, das ist jetzt die Einstellung aus dem Band. Und wie gesagt, der Tausendfüßler zum Beispiel, der was vorgekommen ist, ja, der ist halt irgendwo mal noch aus dem Buch rausgekrabbelt. Die haben halt einfach Zeug reingestopft, um's gruseliger zu machen. Und ja, das Ding, das war auch damals mega unheimlich. Das,
ja.
Als man das erste Mal gesehen hat, das war so weird und so, was?
Ja.
Aber ja, jetzt mit ein bisschen Abstand, da ist es natürlich, da kann man dann anfangen, das ein bisschen zu zerpicken. Nee, ich habe mir damals wirklich in die Hosen geschissen bei dem blöden Film. Nee, Gebe ich offen und ehrlich zu. Aber jetzt 20 Jahre später, da hat es natürlich schon ein bisschen seinen Reiz verloren.
Ja, natürlich. Also da ist ja bei den meisten Filmen so.
Gutes Beispiel ist zum Beispiel auch das blöde Intro von Akte X. Als Kind, das war der unheimlichste Scheiß, den ich jemals gesehen habe. Dieses blöde Akte X-Intro. Ja, und heute guckst du es und denkst dir so, ich weiß gar nicht, was mich damals da so dran gegruselt hat, aber die Erinnerung damals, wie man sich da beim ersten Mal sehen oder früher, als man das gesehen hat, gefühlt hat, ist trotzdem noch irgendwo da.
Ja. Nee, sehe ich komplett, aber ja. Ich meine, jetzt sind wir ja Erwachsener, wir wissen ja, was bei The Ring passiert und wir hatten jetzt einfach auch so ein bisschen direkten Vergleich gehabt. Ja, jetzt aber um mal auf The Ringu ja, zurückzukommen, würde ich sagen, toller Film. Hat echt Spaß gemacht. Und übrigens für die, die sich jetzt auch für den Film interessieren, gibt's auf YouTube komplett mit.
Kann man sich einfach so,
ja,
mal wegknuspern.
Den Chuan ja auch, ne? Den hattest du auch auf YouTube gefunden.
Der war, glaube ich, auch auf YouTube,
ja,
zu finden.
Ja, genau, wir konnten das nur nicht mit Watch Together machen, wegen den fehlenden Untertiteln dann. Wir mussten ja dann.
Ah, ja, weil man die dann nicht einstellen konnte. Ja, ohne Untertitel ist vielleicht ein bisschen schwierig zum Verstehen. Also ja. sollte man vielleicht schon mit anmachen.
Ja, ich habe nämlich einen Film angeguckt, auch zur Recherchearbeit für diese Folge. Hier Battle Royale, der Original von 2000 aus Japan, der überhaupt dieses ganze Genre so ein bisschen erfunden hat, was ja erst 20 Jahre später dann zum Revival bekommen hat. Ja, den habe ich dann ohne Untertitel gehabt und ja, fuck it, ich habe es gemacht. Ich meine, im Endeffekt, ich weiß ja, was passiert, Story ist bekannt und ging schon, hat funktioniert, aber es war auch alles ein bisschen weird.
Auf jeden Fall eine Erfahrung.
Es war eine Erfahrung, ja. Also kann man machen, muss man nicht. Aber kann man durchaus machen.
Wie lang ging der?
Ah, der geht auch so 1,5 bis 2 Stunden ungefähr.
Okay.
Also auch so 1,40, glaube ich.
Ich weiß nicht, ich glaub so komplett ohne irgendwas verstehen, selbst wenn die Story sehr selbsterklärend ist, ich weiß nicht, ich glaube, ich könnte das nicht.
Na, das kommt ja immer drauf an. Also ich meine, du hast jetzt zum Beispiel hier gerade einen Pulli an, den unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen, von Dezio, die Iron Man, der Film, den ich jetzt auch nicht kenne, habe ich mich doch kurz ein bisschen schlau gemacht, um was geht's da, was passiert da? Und der kommt ja fast ohne Dialoge aus, ne?
Ja, okay, aber das ist auch wieder, das ist einer der Filme, die sind eine Erfahrung.
Ja.
Das ist die muss man erleben und eintauchen, aber jetzt so wirklich so ein geschichtengetriebener Film, ja gut. Kann man machen. Wie gesagt, ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht. Ich hätte mir wahrscheinlich auch dabei dann irgendwann gedacht, so, ach, irgendwie,
nee,
da also, fehlt vielleicht schon so ein bisschen was.
Nee, bei Battle Royale tatsächlich gar nicht, weil die Geschichte im Endeffekt ist, also das ist wirklich jetzt nichts Neues. Die Geschichte ist in 3 Sätzen zusammengefasst, theoretisch. Und alles, was drumherum passiert, ist halt nur zwischenmenschliche Dinge wie, oh, wir müssen wegrennen, oh, wir müssen den töten. Also das ist alles selbsterklärend, weil die Darstellung der von den Japanern, die ist ja schon immer sehr, also man sieht die Gefühle denen sehr einfach an. Deswegen ging. Bei John jetzt hätte ich gesagt, nee, da will ich schon die Dialoge haben. Da will ich schon wissen, was passiert.
Okay, also kann man sich theoretisch auch ohne Untertitel geben. Braucht man jetzt nicht so viel verstehen.
Ja, es ist halt, ja, also es war der erste Battle Royale-Film seines Genres und er ist okay, aber da gibt es bessere Produktionen, aber was jetzt nicht heißt, dass der deswegen schlecht ist, sondern einfach nur, weil es halt irgendwann die Idee sich weiterentwickelt hat.
Vielleicht fandest du ihn ja jetzt nur nicht so gut, weil dir einfach essentiell wichtiger Dialog gefehlt hat.
Stimmt.
Ja. Vielleicht könnt ja sein.
Möglich.
Man weiß es nicht.
Nee, ja, könnte natürlich sein. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwann mal, den mit Untertitel zu besorgen oder so. Aber ja, nee, die Idee ist cool. Mag ich sehr, aber das ist auch ein Thema für eine andere Folge irgendwann, falls du dich doch mal dazu bereit erklärst, Battle Royale-Dinge cool zu finden.
Ich muss zugeben, auf den Film habe ich tatsächlich ein bisschen Bock. Also ich habe mir auch nochmal Trailer angeguckt, als du davon erzählt hast. Habe ich jetzt natürlich nicht geguckt, weil ich mir schon dachte, so passt jetzt vielleicht nicht so ganz gut. Das ist ein japanischer. Ist das Horror? Kann man das als Horrorfilm bezeichnen?
Ich glaube, da kann man sich jetzt streiten. Also der Film aber selber hat keine horror-eske Stimmung, sagen wir es mal so. Es ist einfach ein brutaler Kampf ums Überleben-Film.
Okay, aber lass man vielleicht jetzt der Einfachheit halber vielleicht mal im Horror-Genre. Aber ich habe vergessen, was ich eigentlich sagen wollte.
Ja, das hat mich aber eher ein bisschen interessiert. Wegen.
Genau, aber er hat mich trotzdem ein bisschen angefixt. Weil ich mir dachte so, okay, den würde ich mir tatsächlich geben. Wie gesagt, nur weil ich jetzt mit dem ganzen Genre nicht so großartig viel anfangen kann, heißt jetzt nicht, dass das mir komplett spinnefeind ist. So, oh mein Gott, kommst du mir nicht mit Battle Royale? Nee. Da bin ich auf jeden Fall gewillt, mir den auch mal zu geben. Allerdings, ich möchte dann doch ganz gerne Untertitel dabei.
Ja, das kann man ja, würde ich das nicht tun. Kann man ja irgendwann zukünftig machen, wenn wir den dann mal auf irgendwie besorgt kriegen mit Untertitel. Was ich jetzt aber noch gerne erwähnen würde, was so ein bisschen in diese Kerbe einschlägt, und da gibt's Gott sei Dank viel auf Netflix gerade, und zwar ganz mit TZ am Ende geschrieben, wie Teilzeit. Gibt's einmal die Anime-Serie von 2006. Es gibt einen Animationsfilm, also so im Stil von Final Fantasy VII Remake Cutscenes. Also so ordentlich animiert, kann man sagen. Und dann gibt es noch 3 Live-Action-Filme. Sind auch so 10 Jahre alt ungefähr. Hast du irgendwas davon gesehen?
Rien. Absolut 0,0 nix.
Ja, dann will ich jetzt gar nicht da lang drauf rumreiten. Ich empfehle nur, also die Anime-Serie ist durchwachsen. Die ist nicht schlecht, aber man muss auch ein bisschen Bock auf würde ich jetzt sagen, so ein bisschen Bock auf sexuellen Kram haben. Das ist nur wenig. Also es ist nicht so schlimm wie in dem einen Film, den du mir empfohlen hast, wo ich langsam auch schon den Titel verdrängt, Crash. Es steht nicht so hart im Vordergrund, aber es kommt halt doch ab und zu vor. Ansonsten, der Animationsfilm, den empfehle ich aber durchaus. Der ist von der Story her ein bisschen anders. Und was an dem Film einfach nur genius ist, ist das Design der Monster. Also
Warte mal ganz kurz, aber es ist ein Realfilm.
Nee, Animationsfilm.
Ach so, okay. Also ja, so ich bin gerade durcheinander gekommen. Genau. Ja.
Die Realfilme zum Beispiel sind auch nur die Geschichte der Anime-Serie wieder. Oder die halt eben auch als Manga vorhin schon rauskam. Und der Animationsfilm ist quasi ähnliche Figuren, andere Story, andere Monster. Und alter Schwede, die Monster, das war von Anfang bis Ende einfach nur ein Meisterwerk. Jedes Monster wurde so liebevoll designt. Das ist komplett abstrakt, es ist weird, irgendwo auch mal kurz witzig, aber es ist trotzdem brutal ohne Ende. Und ja, der Endfight, doch, der hat schon richtig Spaß gemacht. Also den kann ich empfehlen, geht auch so 1,5 Stunden ungefähr, der lohnt.
Ja. Sehr, sehr schön.
Und genau, und Battle Royale, deswegen, also ähnliche Idee, aber wie gesagt, Hammer.
Hammer Ding. Aber gebe ich mir vielleicht auch noch mal bei Zeiten, wo du so davon geschwärmt hast.
Ah, ich bin da tatsächlich ein bisschen drauf erpicht, dass du den anguckst, aber ich werde dich nicht weiter drängen, weil ich ja weiß, wie man bei sowas reagiert. Aber ich bin einfach nur auf deine Meinung gespannt, wie du die Monster findest. Also ich wäre sehr gerne dabei, wenn du das siehst, einfach um deine Reaktion zu sehen.
Was sind denn das überhaupt für Monster? Ich hab die Story bloß so vage im Kopf. Es ist ja irgendwas irgendwie im Jenseits, die müssen sich ja irgendwie, keine Ahnung, irgendwie
Platz ja, warte, ich versuch's mal kurz runterzubrechen. Und zwar, der Protagonist in der Originalgeschichte stirbt, Zugunglück, und wacht plötzlich in einem anderen Raum auf, irgendwo in Tokio. In diesem Raum sind andere Menschen, er weiß nicht, was los ist, und da ist eine riesengroße schwarze Kugel. Die anderen erklären ihm halt, du bist gerade gestorben und irgendwas passiert hier halt und jetzt bist du hier. So, die Kugel irgendwann wacht auf, sagt, guten Morgen, Leute. Hier habt ihr Waffen, hier habt ihr einen Schutzanzug. Und hier Bild eines Aliens, das durch Tokio läuft, das ihr töten müsst. Ihr habt eine Stunde Zeit. Viel Spaß.
Also sind es Aliens.
Ja, so wird es genannt, genau. Es sind Aliens.
Aliens im Jenseits.
Genau, und wenn die das halt schaffen, innerhalb von dieser Stunde dieses Alien zu töten, also die sind nicht ganz im Jenseits, die sind in so einer Art, die sind schon in der echten Welt, aber auch nicht. Die werden zum Beispiel von, also die laufen dann, durch Tokio.
Ja, dann sind es Geister.
Genau, ja, in dem Fall Geister.
Also Geister versus Aliens, das hört sich doch gut an.
Ja, bei dem Animationsfilm allerdings, da sind die keine Geister, das sind die real da. Also da werden die auch von normalen Menschen wahrgenommen. Und es geht einfach darum, dass diese Organisation ganz, so in Anführungszeichen, dass die halt die Aliens, die sich da in Tokio eingeschleust haben, dass die halt töten möchten. Warum man deshalb jetzt sagen muss, naja, du hast nur eine Stunde Zeit für sowas, ansonsten stirbst du.
Ich denke mir auch, Hauptsache der Job wird erledigt.
Weiß ich nicht. Das wird auch nie aufgeklärt, was ich bis jetzt eigentlich ganz gut finde. Ansonsten nimmt sie auch diesen Zauber wahrscheinlich wieder.
Ja, mich würde es jetzt aber tatsächlich interessieren. Die machen das Ding jetzt nicht innerhalb von einer Stunde kaputt. Ja, und dann ist dann die Menschheit dem Untergang geweiht, weil dann macht sonst keiner mehr. Weil
das nö, das, so. Es kommen ja immer wieder neue Leute dazu. Also was zum Beispiel passiert, während du in diesem Auftrag, also du wirst dann, du bist ja in diesem Raum, dann kommt dieser Auftrag, hier, den bitte töten, da sind Waffen, und dann wirst du rausgeportet. Und nach einer Stunde wirst du halt wieder in den Raum geportet. Und wenn du es geschafft hast. Oh, zum Beispiel, wenn du aber stirbst, dann bist du endgültig tot. Also für immer, immer. Wenn du überlebst, bist du wieder da. Wenn du zum Beispiel jetzt einen Arm verlierst oder so, dann, und du kommst in den Raum zurück, dann hast du den Arm wieder am Körper. Also du wirst quasi vollständig geheilt. Du darfst halt nur nicht sterben.
Ja, aber gut, tot wäre man da ja eh schon. Ich meine, wenn ich tot bin, dann lasst mir doch meinen Frieden. Dann täte ich auch sagen, ja gut, dann macht's mir gleich ganz hin.
Ja.
Will ja nicht sterben, um dann noch weiter zum Arbeiten. Dann,
nee, ich meine. Es kommt ja noch dazu. Du bist ja nicht
schlimmer.
Nee, du bist nämlich nicht durchgehend mit diesen Aufträgen beschäftigt, sondern du hast dann nach einem abgeschlossenen Auftrag immer so ein paar Tage Zeit und in der Zeit bist du wieder unter den Menschen. Da kannst du nach Hause gehen, kannst deine Liebsten Hallo sagen und so, aber irgendwann kommt der nächste Auftrag, dann wirst du wieder in den Raum geportet.
Ja, aber in der Zeit muss ich dann auch wieder arbeiten gehen. Das heißt, dann arbeite ich, während ich am Leben bin, weil ja. Brauche ich dann trotzdem für die Zeit eine Wohnung und Scheiß und Essen ja, zum Kaufen und bla. Und muss dann aber trotzdem noch mich mit Aliens rumprügeln. Mhm. Bloß, dass ich... Nee, vergiss es. Keine Chance. Ich wär sowas von raus. Ohne Witz. Das ist dann so doppelt anstrengend.
Ja, du hast halt einen Zweitjob, den du machen musst. Und wenn du deinen Erstjob verlierst, dann verliert der eine zum Beispiel, würde seine Wohnung verlieren, wo sein kleiner Bruder wohnt, die er noch nicht arbeiten darf. Ist halt alles nicht so geil.
Nee.
Ja, und es kommen halt immer wieder neue Leute dazu. Also immer wieder, wenn die nächste Mission startet, wirst du in den Raum geportet und plötzlich siehst du Leute, die du vorher noch nicht gesehen hast, die halt auch gerade eben gestorben sind. Ja, es ist an sich eine ziemlich coole Idee.
Es ist auf jeden Fall, wie sagt man, High Concept, aber vielleicht so nicht ganz schlau durchdacht. Also jetzt in Universe von den ganzen Leuten so.
Naja.
Ich denke mir so.
Ja, also wahrscheinlich wird das in den Mangas deutlich besser erklärt, wie es halt immer so ist. Aber ja, wie bei jedem anderen Manga habe ich es nicht gelesen.
Ja, ich auch nicht. Was jetzt auch wahrscheinlich nicht überrascht.
Nee, das macht nichts.
Ja,
stark. So, hast du denn noch irgendwie ein Filmchen, ein Werk, über das du noch reden möchtest, was dir am Herzen liegt?
Das ist eine gute Frage. Was liegt mir am Herzen? Also worüber ich auf jeden Fall, um das Thema so J-Horror nochmal rund abzuschließen. Ich meine, wir hatten jetzt Ju-on und Ringu. Das sind ja schon mal auf jeden Fall zwei der Big Three. Ich finde sogar, es gibt eigentlich vier. Dazu zählen zum Beispiel eben noch der Pulse. Ich muss jetzt bloß gerade nachgucken. Im Original heißt er Cairo von 2001 und auch von Koji Suzuki noch Dark Water von auch 2002. Die kam alles so Anfang der 2000er raus. Und Pulse, wie gesagt, der zählt auf jeden Fall noch zu den großen drei. Ich hatte damals auch das amerikanische Remake gesehen, genauso wie auch von Dark Water, hab aber tatsächlich zu beiden Filmen noch weniger Erinnerungen als an The Grudge. Also deswegen dachte ich auch, Dark Water, den fand ich damals, ich weiß, das war so, okay, nochmal irgendwie so ein The Ring-Abklatsch, nochmal selbe Richtung, sehr, sehr nass alles. Ja, da ist echt nicht gut. Also der war jetzt nicht so sonderlich, dass da viel hängen geblieben wäre. Pulse weiß ich noch. Pulse. Gott im Himmel, ich und Sprechen. Dabei habe ich heute nicht mal Alkohol im Getränk.
Ja, wie du erschreckend festgestellt hast.
Wie ich gerade vorhin erschreckend festgestellt habe, dass der Granatapfelfruchtsekko, den ich zu Weihnachten bekommen habe, dass da kein Alkohol drin ist. Jesus Christus.
Von wem hast du den bekommen?
Oh, ich weiß gar nicht mehr.
Family, glaub, oder?
Ja. Okay. Ja, wer schenkt mir denn sonst was zu Weihnachten? Von dir kriege ich ja nichts, du Affe.
Hä? Oh, wow. Und was habe ich von dir bekommen?
Ja, du kriegst was von mir, wenn ich was von dir bekomme. Das Geben und Nehmen, weißt du?
Ja, aber man beschenkt sich doch gleichzeitig bei Weihnachten. Also das ist ja nicht, oh, du hast mal, also, oder?
Nee, erst kriege ich was und dann kann ich sagen, okay, entsprechend
der
Wertigkeit des Geschenks.
So ist das bei Geburtstagen, aber bei Weihnachten wird doch selbstlos beschenkt. Und
nee, das geht knallhart. Erstmal kriege ich was, dann wird geschaut, gut, schlecht, Wertigkeit und dann gibt's dementsprechend dann ein Geschenk zurück.
Das heißt, du hast dann auch schon Handy und Google in der Hand und schaust nach dem Preis des Geschenkes, bevor du es abgelegt hast, oder?
Selbstverständlich, wie will ich denn das sonst ordentlich einschätzen können.
Ja gut, aber dann kann ich mir zukünftig auch irgendwie so ein Kram sparen wie Preisschild abmachen, dann lasse ich es dran.
Finde ich gut. Kann ich direkt sagen, okay, hier, ich war dem Stefan dieses Jahr 25 Euro wert, da hast du ein Geschenk für 18 Euro.
Ja. What the fuck? Warum ist fast 30% vom Preis weg?
Ich habe eine Tabelle. Ist alles organisiert. Hinterfragen wir das nicht weiter. Okay. Ich hab mein Weihnachtssystem.
Stark, mega stark. Also du warst bei Pulse oder Pulse.
Bei Pulse, ja. Bei Cairo. Ja, genau. Da weiß ich nur noch, okay, den hat man damals geguckt. Da wusste ich aber, glaube ich, noch nicht mal, dass das auch wieder bloß ein Remake war von irgendeinem japanischen Film. Ich weiß gar nicht, wann ich das rausgefunden habe. Wahrscheinlich auch aus den letzten Wochen irgendwann im Zuge der Recherchen. Auf jeden Fall auch bloß noch im Kopf so, ja, der war irgendwie mega weird, war so auch ganz, ganz, ganz intelligentes Konzept, aber am Ende so ein bisschen so, was ist da passiert gewesen? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Beide Remakes gesehen in irgendwann Anfang der 2000er, als halt gerade diese Welle kam an westlich neu verfilmten J-Horror-Filmen. Und ja, da nehme ich, jetzt ist doch der Zeitpunkt, sich da auch mal die Originale zu geben, wenn man jetzt schon drin ist. Cairo, auch ein wahnsinnig stimmungsvoller Film. Da muss ich sagen, der war eigentlich, glaube ich, gar nicht so wirklich unheimlich gruselig. Ich glaube, das war noch der was am wenigsten in die Richtung geschlagen hat. Er war bei weitem einer der tatsächlich dystopischsten Filme. Also es ist tatsächlich eigentlich geht es in dem Film um den Weltuntergang. Natürlich auch mit Geistern. Und zwar lustigerweise hat mich das auch ein bisschen an Dawn of the Dead erinnert. Story folgendermaßen: Es ist Anfang der 2000er, das Internet ist am Boomen. Anscheinend ist das Jenseits voll. die Geister, denen wird es langsam eng im Jenseits. Und die finden halt eine Möglichkeit, über das Internet irgendwie in unsere Welt zu kommen. Gleichzeitig haben wir dann noch auch wieder so ein sehr philosophisches Geflecht, das Internet, jeder sitzt nur noch einsam vor der Kamera. Und das ist schon Anfang 2000er, wo das gerade noch so am Kommen war, aber war schon, ja, sehr, sehr weitsichtig. Und ja, war auch so High-Concept-mäßig. Und es war tatsächlich eigentlich mehr so diese dystopische Stimmung durch den ganzen Film durch, die was wieder so eine schwere Atmosphäre gemacht hat und auch die Leere in den Städten, das kriegst du so gar nicht mit. Das war erst so gegen Mitte des Films irgendwo mir aufgefallen ist, so, es sind irgendwie gar keine Leute da, wo sind denn alle? Und dann ist mir erst so klar geworden, okay, klar, das ist ein weltweites Phänomen. Die Leute, die verschwinden alle, die werden von den Geistern wohl auch irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau, ins Jenseits gesaugt, aber da ist es irgendwie voll. Ich sage ja, da habe ich jetzt auch dieses Konzept nicht ganz verstanden. Aber völlig wurscht, auf jeden Fall klasse Stimmung, echt ganz, ganz großartig gemacht. Aber auch wenig Grusel tatsächlich. Okay. Also hat aber jetzt natürlich auch wieder so ein bisschen in die Sparte geschlagen. Du hattest tatsächlich mehr so, ja, jetzt nicht diesen Horror, sondern mehr so
das Dystopische oder?
Diesen gefühlsmäßigen, dieses, ja, schon auch schrecklich, mir fehlen da die Worte dafür, das
zu beschreiben. Aber ich glaube, ich weiß, welche Richtung es geht. Das klingt auf jeden Fall ziemlich interessant, also die Grundgeschichte. Und ja, Gott sei Dank schreiben wir jetzt mittlerweile alles auf. Ich will das auch noch sehen.
Solltest du dir auf jeden Fall antun. Also der ist echt gut. Wie gesagt, ich muss ihn auch auf jeden Fall nochmal gucken, weil ich das stellenweise nicht ganz verstanden habe. Wobei ich glaube, das ist auch relativ wurscht. Wie gesagt, das ist wieder unsere westliche Einstellung. Wir wollen von unseren Filmen sinnvolle Erklärungen haben. Warum ist das so? Wie funktioniert das? Aber ich glaube, gerade wenn das immer so ein bisschen so eine philosophische Ebene auch noch hat, so eine existenzielle Ecke irgendwie, sollte man auch gar nicht zu viel drüber nachdenken. Er hat auf jeden Fall, ja, man guckt den an und man ist danach einfach nur so, okay, wow.
Nein, wir hatten das Thema ja schon mal, dass wenn halt zu viel erklärt wird, dass es dann halt den Zauber nimmt. Also
das nimmt dann auch wieder ein bisschen den Zauber.
Eben, ja.
Und ja, also den auf jeden Fall gucken. Und mein absolutes Highlight, das war jetzt tatsächlich Dark Water. Da kann ich mich ja eben noch dran erinnern, okay, damals, das war auch so ein lauwarmes Lüftchen, nochmal irgend so ein Ringfilm nachgeschoben, aber oh mein Gott, das Original. Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ich sag nur so viel, ich war relativ wenig gegruselt, er war auch sehr leicht an tatsächlich Gruselmomenten, aber der geht unter die Haut. Oh mein Gott, das Ende, ich war kurz vorm Heulen, das war, oh mein Gott, war das traurig und schön und traurig und natürlich ein bisschen gruselig. Geht im Prinzip um eine alleinerziehende Mutter, in Anführungszeichen deswegen, sie ist gerade in der Scheidung, Sorgerecht steht noch aus, das wird gerade noch verhandelt. Sie hat auch in der Vergangenheit schon ein bisschen mit psychischen Problemen zum Kämpfen gehabt, so ein bisschen PTSD. Und ja, sie zieht in ein neues Apartment mit ihrer Tochter und aus der Decke tropft seltsames Wasser und es ist irgendwie auch immer nass. Nässe ist so ein Thema bei den Filmen, ganz, ganz schlimm. Ja, und fängt eben auch seltsame Sachen passieren und natürlich ein kleines Mädchen mit langen schwarzen Haaren spukt da rum und hat es wohl anscheinend auf ihre Tochter ein bisschen abgesehen. Aber es ist eigentlich auch, ja, der Spuk relativ zurückhaltend. Mhm. Es ist tatsächlich mehr so der reale Stress, auch immer wenn sie wieder davor dieses komische Komitee Komitee muss und eine Anhörung hat, wächst dem Sorgerecht, weil ihr Ex-Mann sie wieder schlecht gemacht hat und sie Angst hat, sie verliert das Sorgerecht und muss sich um einen Job kümmern und bla. Also es ist, ja, er ist auch sehr schwer.
Okay.
Wirklich schwer. Und ja, das Ende, es ist wirklich so ein bittersüßes, tragisches Ende.
Also ich habe auch von anderen Quellen gelesen, das ist wohl so ein Film, man muss sich ein kleines bisschen drauf einlassen und dann wird man aber schön durch die Geschichte mitgetragen. So wurde das mal zusammengefasst.
Ich denke, ja, man muss sich bei den Filmen auf jeden Fall ein bisschen drauf einstellen.
Ja.
Das ist auch das, weswegen ich das jetzt so mega spannend fand, diese Filme eben mal tatsächlich die Originale zu sehen, weil das ist was ganz anderes, als ich mir vorgestellt hatte. Ich hatte halt auch gedacht, ja gut, das ist wie die Remakes, nur halt noch unheimlicher, weil es halt noch so ein bisschen diesen befremdlichen Charakter hat.
Genau. Also so bin ich an der Ringo auch reingegangen.
Eigentlich könnte man sagen, es sind relativ einsteigerfreundliche Horrorfilme.
Boah, weiß ich nicht. Ich glaube, das kann man so oder so sehen. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, dass die westlichen Horrorfilme, die sind ein bisschen einfacher, weil da die Geschichte ist relativ easy meistens. Es gibt dann halt, was weiß ich, einen Slasher und der tötet Menschen und irgendwann ist der Film vorbei und dann gibt es halt ein paar blutige Szenen. Während die japanischen Horrorfilme dich halt wirklich auch mental komplett in den Bann ziehen. Also du bist nicht nur halt auf dieses Horror aus, im Sinne von, ich sehe gruselige, brutale Sachen, sondern du wirst auch emotional halt irgendwie auf eine andere Ebene geholt.
Und genau deswegen meine ich ja, ist es ja eigentlich dann eher einsteigerfreundlich. Die meisten Leute, die was ja das Genre dann abschreckt, ist, weil sie eben keine, zum einen schon mal kein Gemetzel, kein mega Splatter-Grusel-Gore sehen wollen. Und ja, halt auch vom, ja, nicht sich sehr, sehr fürchten vor normalem Gruseln.
Ja.
Wie gesagt, die sind schon unheimlich, die Filme. Es sind ja auch nach wie vor, es sind ja Horrorfilme. Aber es ist, ich denke, so, ja, so diesen psychologischen Horror, dieses, das ist vielleicht eher zum Verkraften, zum Reinkommen.
Ist so
eine Theorie.
Ja, ich kann mir, aber ich sehe es anders. Ich sehe es eher noch so, dass es, wenn du, also ich sage jetzt mal normalen Horrorfilm, damit meine ich halt die westlichen Filme, Amerika, Hollywood etc., da wirst du halt mit relativ einem einfachen Gefühl konfrontiert, was halt eben Angst ist. Während in den japanischen Filmen hast du mehrere Gefühle. Also nicht nur, du hast Angst, du hast Trauer, du hast Trennung, du hast viele verschiedene Sachen. Also kommt immer drauf an, in welche Richtung man guckt, also was man sehen möchte. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich die japanischen Horrorfilme schwieriger finde als die westlichen.
Ja, ich geh natürlich dahingehend mit. Aber diese Emotionen sind ja, ich sag jetzt mal, für die meisten leichter zum Verkraften. Wenn jetzt jemand absolut Schisser ist und traut sich nicht irgendwelche Horrorfilme zum Gucken, würdest du dann eher The Ring empfehlen oder Ringu? Ich würde sagen, komm, lass uns Ringu gucken.
Ich würde ihm beides nicht empfehlen. Ich würde mit was ganz Einfachem anfangen. Irgendwas eher noch Lustiges, aber ich weiß, was du meinst, ja.
So, oder zum Beispiel, gut, ist jetzt schlechtes Beispiel, weil meine Mutti, die liebt ja auch Horrorfilme über alles, aber ja, keine Ahnung, so Rosamunde Pilcher-Filme, irgendwelche Liebesromanzen, auch ganz viel Herzschmerz, das gucken ja auch viele. Und ich meine, da ist dann die Sparte, der Übergang natürlich nicht so schwer, weil das ist ja aus anderen Sachen, was die Leute so regulär gucken, ist das ja auch drinne. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ich würde sagen, wir sind uns einig, dass wir uns da nicht ganz einig sind.
Das kann man
aber machen. Wir waren uns heute schon oft einig, deswegen ist es okay.
Es war auch nur eine Theorie. Weil, wie gesagt, da wirklich dieser extreme Gruselfaktor da halt tatsächlich eher ein bisschen im Hintergrund steht und mehr so dieses, ja, wie du ja schon gesagt hast, andere Gefühle im Vordergrund stehen. Und deswegen glaube ich auch, dass die zugänglicher sind einfach für ein breiteres Publikum.
Ja, ich sehe deine Argumentation und kann ich auch nicht widersprechen. Ich würde einfach sagen, wir haben beide recht. Also mit unseren Theorien.
Damit kann ich leben.
Perfekt.
Wahrscheinlich haben wir beide Unrecht.
Das ist natürlich auch eine tolle Idee. So, pass auf, Domi, wir sind jetzt schon bei 1 Stunde 10 Minuten. Wir haben noch eine kleine Kategorie und ist jetzt die Frage, haben wir noch einen Franchise-Film, was noch Erwähnung finden sollte, auch wenn es nur kurz ist?
Ach, ich weiß nicht, wir haben schon wieder viel zu lange im Dreieck rumgeschwätzt. Natürlich haben wir noch viel, viel mehr in der Liste stehen. Man kennt auch viel, viel mehr, aber ich glaube...
Also ein Klassiker zum Beispiel Tokyo Gore Police, den ich mir heute Morgen so zum Kaffee nochmal angeschaut habe. ja, es ist netter, witziger Horrorfilm. Es ist halt Body-Horror as its best auf jeden Fall. Und es sind weirde, witzige Ideen. Ach, ich finde ihn okay. Was heißt okay? Ich finde ihn gut. Mir macht das Spaß, aber reicht einmal alle 10 Jahre.
Ja, sehr gut. Ja, ich habe mir jetzt nicht nochmal angeguckt. Da war die Zeit jetzt etwas zu knapp. Aber ja, das ist ein spaßiger Film.
Ich weiß noch, damals, als er rauskam, das war auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass man irgendwie diesen Film herkriegt und sich den dann zusammen mit ein paar Kumpels, eine Tüte Chips, Bierchen, eine Cola oder so anschaut. Ja, dann habe ich ihn gesehen, dachte mir, ja, okay. War was Neues, war mal was anderes, aber ich weiß nicht, ob ich länger drüber nachdenken will.
Der ist extrem over the top. Das ist so ein, ja, wie sagt man, das ist ja schon wieder so Horror in Richtung von, keine Ahnung, Evil Dead oder sowas.
Ja,
mega, genau. Mega blutig, mega gory, aber macht einfach nur Spaß zum Gucken. Das ist. Das stimmt. so würde ich den beschreiben.
Nee, das ist auch richtig gut. Ja, und ansonsten, ja, es gibt noch viel. Es gibt zum Beispiel einen Film, den ich noch nicht gesehen habe. Deswegen könnten wir jetzt auch nicht drüber sprechen. Heute so richtig Audition von 1999. Habe ich auch schon von vielen Quellen gehört. Der soll sehr, sehr gut sein.
Er war auf jeden Fall was. Es ist ein Film, den ich auch nicht so ganz in die Schublade packen kann. Es war auf jeden Fall wieder mehr Drama. Mhm. Er war auf jeden Fall weird. Es sind, aber das hatte, glaube ich, auch wieder irgendwas an kulturellen Unterschieden irgendwas zum Liegen. Klar, das Ende war mega, mega hart und mega brutal. Das ist, glaube ich, auch das, woran die meisten Leute denken, wenn sie über Audition reden. Aber so die ganzen ersten 3/4 vom Film, das ist so seltsam. Einfach nur irgendwie seltsam. Warum verhalten sich die Leute so? Was passiert da? Was verstehe ich nicht? Also.
Ja, aber habe ich jetzt
trotzdem aber
mit auf meiner Liste, den werde ich irgendwann angucken. Und ein Film, auf den ich noch gestoßen bin, ich nur kurz erwähnen will, den wir beide nicht gesehen haben, glaube ich, der wohl aber auch sehr gut sein soll, der ist von 1964, ein relativ alter Film, von Kaneto Shindo, der heißt Unibaba, die Töterin, also deutscher Titel. Schwarz-Weiß-Film und der hatte eine Oscar-Nominierung sogar für bester fremdsprachiger Film. Plus in den Cannes Filmspielfestivals hat der sogar einen Award abgeräumt. Also der soll sehr gut sein. Der hat eine relativ weirde Story, also eine gute Story, aber die ist schon sehr abenteuerlich. Ich breche das jetzt mal nicht runter, weil ich habe den Film nicht gesehen und ich zitiere dann auch nur irgendwie halbgar irgendwas, was ich im Internet habe. Aber der ist auch
auf der Liste. Ja, aber zumindest mal grob umreißen. Du kannst jetzt hier nicht einen Film anteasern, okay. ohne irgendwelche Hintergründe. Okay.
Also, es geht um eine Mutter, also spielt im 14. Jahrhundert Japan. Da war Japan so ein bisschen gespalten. Da gab es einen Bürgerkrieg zwischen dem Kaiser und so einem anderen Kriegsherrn.
Ich unterbreche dich nur ungern, aber wenn du schon so anfängst, dann kann es auf jeden Fall schon mal keine kurze Zusammenfassung werden.
Nee, es ist nur wichtig, dass man weiß, in welchem Zeitalter das spielt. Mutter, Tochter, unsere Protagonisten fliehen aus der Stadt vor dem Krieg, ziehen in so ein Sumpfgebiet in der Nähe der Stadt, also ein sumpfartiges Gebiet, und bringen Samurai, die gerade vom Schlachtfeld zurückkommen, die bringen die um ihre Sachen zu verkaufen. Damit sie
Ja. Ja, erzähl weiter. Ich kenne die Geschichte, aber erzähl weiter, ja.
Okay. Ja, und dann irgendwann kommt ein Nachbar kommt zurück und sagt halt, hey, sorry, dein Mann, also zur Mutter, ist im Krieg gestorben. Und der Nachbar findet halt die Tochter so ein bisschen scharf und die Tochter hat aber auch Bock auf den ja, dann fangen die an, sich heimlich nachts zu treffen. Die Mutter findet das nicht so gut, möchte lieber, dass der Nachbar sie nimmt. Ja, keine Ahnung. Dann irgendwann hat die Mutter noch einen Samurai getötet und reißt ihm seine Maske, setzt die Maske selber auf. Das ist eine sogenannte Hanya-Maske, habe ich gelernt, die im Theater damals gerne benutzt wurde, in diesem Zeitalter eben auch. Und ja, die wird dann so ein bisschen von Eifersucht getrieben, sehr dämonenartig, ich wollte gerade dämonesk sagen, und will dann ihre Tochter nachts erschrecken, um sie davon abzuhalten, heimlich zu dem Nachbarn zu gehen, mit ihm rumzuvögeln. Ja, funktioniert nicht, die Mutter stirbt, Ende.
Also jetzt brauchen wir den Film gar nicht mehr gucken, jetzt wissen wir schon, wie es ausgeht.
Genau, ich habe einen Film, der bald 100 Jahre alt wird, gespoilert, das tut mir sehr leid. Nein, es ist natürlich immer, die Darstellung der Szenen soll wohl sehr, sehr gut sein. Also du hast immer dieses relativ Aufregende, wenn sie halt wieder so einen Samurai töten, zwischen immer wieder so Landschafts-, also nicht so richtige Landschaftsaufnahmen, aber so Naturnahaufnahmen von der Umgebung. Es ist auch ein bisschen beschrieben als sehr eng, der Raum, also obwohl es im Freien sind, ist sehr eng immer. Ja, und das alles schwarz-weiß, by the way, und starker Film scheinbar. Genau.
Na dann müssen wir uns den auch noch geben.
Dann müssen wir uns den auch noch geben. Hilft alles nichts. Und es hilft auch nichts, dass wir jetzt hier Schicht machen müssen, weil wir haben ja noch eine kleine Kategorie. Ich drücke den Bumper. Bist du bereit?
Yes.
3 von 2. Präsentiert von Dominik und Stefan.
So, Domi, du hast dir ein Thema für uns zu 3 von 2 ausgesucht.
Ja, und zwar dachte ich mir, es wäre doch vielleicht ganz witzig, wenn wir schon heute uns im schönen Japan befinden, dass wir mal unsere 3 Lieblings-Kaijus aufzählen.
Ich musste erst mal googeln, was ein Kaiju ist.
Was mich tatsächlich verwundert. Ich dachte, das Wort ist mittlerweile so auch im Kollektiv angekommen.
Ja, nee, ich kenne das Wort. Also ich habe es schon oft gehört, aber ich hatte in dem Moment keine Ahnung, was es heißt. Ja, unsere Lieblings-Kaijus. Wir hatten jetzt vorhin aber abgesprochen, es müssen nicht japanische erfundene Monster sein, also von Japanern erfundene Monster.
Nö. Einfach querbeet. Ich sage ja, da müssen wir uns nicht festlegen.
Genau.
Gibt es, glaube ich, eh relativ wenig, abseits von den Toho Godzilla
ja,
Universe eben. Kaijus.
Also für die, die, ja, ihr könnt euch schon denken, worum es bei Kaijus geht. Also ja, eben relativ große, ich würde sagen, megalophobische Monster. So.
Yes.
Dann bitte sehr. Oder wer fängt an? Soll ich? Bist du?
Meine Frage, du fängst an.
Okay. Platz 3. Der Zyklop Polyphem aus dem Film Die Fahrten des Odysseus von 1954. Und zwar war das damals als Kind eine Zeit lang einer meiner Lieblingsfilme. Also ich war total interessiert in griechischer Mythologie und den Film fand ich ganz toll, der war auch gut. Und ja, da gab es halt diesen Zyklop Polyphem und der hat mich sehr beeindruckt.
Sehr schön. Doch, geh ich mit. Die hatten auch was. Ich vergesse immer seinen Namen, da Harryhausen. Harryhausen, wie hieß er denn hier, der Stop-Motion-König?
Habe ich gerade im Kopf.
Ich auch nicht, ich und Namen. Aber nee, ich bin durch.
Mir fällt gerade ein, die Hydras waren eigentlich noch viel geiler in dem Film. Nee, ich habe mich für den Zyklop entschieden. Ja.
Der Zyklop, aber zum Zyklop habe ich auch ein Bild im Kopf. An die Hydra, da müsste ich jetzt, wobei, doch, Hydra ist ja auch groß. Habe ich gerade wieder Hydra und Medusa verwechselt. Aber alles mit viel, viel Geschwirr am Kopf.
Genau.
Gut. So, ja, ich fange auch gleich mit einer Figur aus dem Godzilla-Franchise an. Natürlich Rodan. Muss ich zugeben, ich bin mit Godzilla-Filmen groß geworden. Alles 1000-mal gesehen. Fand ich damals nie so geil. Aber als jetzt hier von... Wie hieß er denn jetzt überhaupt, der zweite Godzilla? Auch amerikanisches Remake war ja Godzilla. Ich hab keine Ahnung. Und war das Godzilla King of Monsters schon der zweite? Ich glaube ja, da haben sie ja gleich wieder alles mit reingequetscht. Aber ist egal, als ich den Trailer gesehen habe und nur Rodan, einfach nur riesengroß, dieses Scheißding. Ich dachte mir so, wow. Wow, ist gerade in meiner Favorite-Liste ganz weit nach oben geklettert. Weil ansonsten ist das Viech ja einfach relativ, ja, ist ein großer Pterodactylus.
Ja.
Mehr oder weniger. Aber oh mein Gott, das Ding dann wirklich so zu sehen, geil. Platz Nummer 3, jetzt Rodan.
Da gehe ich mit.
Wow. Obwohl der restliche Film totaler Dreck war. Aber okay.
Das ist ein anderes Thema für eine andere Folge. Okay, Platz 2 habe ich mir überlegt, was mich sehr beeindruckt hat, war dieses eine namenlose große Monster aus dem Cloverfield-Film von 2008.
Das Cloverfield-Monster? Mhm. Ich glaube, das ist der offizielle Name.
Wahrscheinlich. Also, die hatten ja alle keine Namen. Und es gab ja nur diese kleinen Viecher. Und dann gab es ja halt dieses eine riesige. Ah, das fand ich gut gemacht. Hat mir sehr gefallen.
Oh ja.
Ist auch ein Film, den ich mal wieder gucken möchte. Cloverfield.
Ich dachte eigentlich auch mit Cloverfield, ab da wurde so der Begriff Kaiju auch abseits von ganzen Godzilla-Filmen so ein bisschen. Ja, bisschen bekannter. Und dann hat ja Del Toro später seinen Pacific Rim so gemacht.
Ja, genau, da hieß
es ja so ein bisschen auch
Kaiju, ne?
Genau, und da war es ja tatsächlich die Bezeichnung dafür. Aber, ja, cool.
Ja, dann bist du.
Schön. Deine 2. Platz Nummer 2, jetzt muss ich bloß noch mal den Namen gucken, weil ich mir den nicht merken kann. Die Riesenkralle. Jetzt da.
Riesenkralle.
Das ist, wenn du das Bild von dem Ding siehst, das ist im Prinzip, ist mittlerweile schon so ein Meme einfach. Alter Schwarz-Weiß-Film aus den, keine Ahnung, 57ern.
Mhm. Aus den 57ern. Ah, ja, ich habe mir gerade eine Bildersuche aufgemacht.
Ja. Das Ding ist einfach eins der absolut schrecklichsten Monster-Designs überhaupt. Aber, wobei doch, der Film ist eigentlich auch insgesamt fast schon so schlecht, dass er schon wieder gut ist. Er hat natürlich seine Längen drin. Am lustigsten ist es natürlich, wenn das Viech auf dem Bildschirm ist, aber kann man sich auf jeden Fall angucken, den Film.
Ja, das stimmt. Ist auch ewig her, da habe ich auch mal als kleines Kind an Fenstern gesehen. Aber ja, cool. Mhm. Gute 2.
Sehr schön.
So, meine Nummer 1 ist lame. Bitte steinige mich nicht.
Godzilla?
Nein. Es ist der Balrog aus Herr der Ringe. 2001, der Film.
Gott, der Balrog ist aber kein Kaiju.
Findest du nicht?
Na.
Oh, muss ich mir jetzt was anderes überlegen?
Du kannst immer noch Godzilla sagen.
Das ist zu lame, nee. Also ich hatte mir überlegt, Godzilla zu nehmen. Ich mag die alten Godzilla-Filme auch, die sind auch cool und so, aber ich bin jetzt nicht so ein riesen Godzilla-Fan, dass ich den in die Top 3 nehmen würde. Boah.
Das Ding ist, man muss kein riesen Fan sein, um Godzilla auf Platz 1 zu haben. Das Ding ist einfach, das ist fucking Godzilla. Den muss man einfach mögen, da ist auch keiner. Okay.
Mhm. Hast du Godzilla auf Platz 1?
Nee, aber ich bin nah dran.
Okay, dann nehme ich halt Godzilla. Es ist immerhin noch ein fucking großer Dino, der Laser aus dem Mund schießen kann. Und das ist schon sehr cool. Okay, meine Nummer 1, nachdem Balrog die Audition nicht bestanden hat.
Super stark.
So, und jetzt hau deine raus.
Mein Platz Nummer 1 ist Biollante. Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Godzilla-Film das ist, das müsste man nachgucken, beziehungsweise generell vielleicht nachgucken, wie das Viech aussieht. Es ist eine Mischung, eine genetisch erzeugte Mischung zwischen irgendeiner Pflanze und Godzilla, die irgendein verrückter Wissenschaftler in der Hoffnung, wahrscheinlich auch seine tote Frau wieder zum Beleben, irgendwie sowas. Das Ding ist einfach nur mega und das war, als Kind war das mein absolutes Lieblings-Godzilla-Monster, weil die Mischung zwischen einer fleischfressenden Pflanze und Godzilla, riesengroß. Ja. Und das sieht auch so genial aus dafür, dass das ja wirklich einfach nur dumme Puppendinger sind. Mhm. Richtig, richtig nice.
Ja, ich sehe gerade das Design. Okay, gehe ich mit. Das ist eine würdige Nummer 1.
So, und wie gesagt, steckt zur Hälfte Godzilla drin. Also deswegen fast.
Ja, okay, damit sind wir hiermit durch. Und auch am Ende unserer Folge angelangt, Dominik. So schnell geht das.
Geil.
Ja, Folgentitel müssen wir uns noch überlegen. Da kam jetzt nichts raus, was mir sofort ins Auge stach. Schauen wir mal, ne?
Guck mal. Ja. Fällt uns schon irgendwas ein.
Und genauso spannend wird die Auswahl des Themas unserer nächsten Folge. Das hättet ihr aber natürlich in 2 Wochen erfahren.
Genau. Und vielleicht gibt es dann auch endlich mal wieder eine Grausaufgabe. Wie gesagt, ist immer noch dein Zug.
Mhm,
Ich gebe dir noch Zeit bis zur nächsten Folge, ansonsten übernehme ich wieder. Ich habe Hausaufgaben genug für dich.
Oh, ja, ich weiß.
Noch mehr Pornos.
Oh nee. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich immer, wenn wir hier die Zahlen sehen, nachdem eine Folge schon ein paar Tage draußen ist und es nicht bei 0 bleibt, sondern eine viel größere Zahl ist, 1 oder so. Nein, wir haben Twitter, wir haben Instagram, da könnt ihr uns folgen und auch auf YouTube haben wir einen Kanal mit genau demselben Inhalt, nur noch einem lustigen Bild dazu. Auch da einfach mal folgen, weil das hilft halt enorm, immer so die Reichweite zu steigern. Natürlich könnt ihr uns auch auf Patreon unterstützen, müsst ihr aber nicht. Aber ihr könnt. Für nur ganz wenig Geld, 2 Euro schon, gibt's irgendwann vielleicht auch tatsächlich mal wieder eine neue Bonusfolge. Es tut uns leid für alle Patreons, die jetzt zuhören. Es kommt noch. I'm sorry.
Irgendwann. Ja, ich mache auch vielleicht irgendwann mal wieder was auf Instagram oder so. Vielleicht auch.
Nö, die Links sind wie immer in der Beschreibung. Lasst ein Like da. Hört unsere Folgen. Empfehlt uns weiter. Und wenn ihr es nicht tut, wir machen eh weiter. In dem Sinne, mein Name ist Stefan. Mir zugeschaltet wie immer der wunderbare Dominik. Und wir sind Geistergut im Geschwätz. Und ich wünsche einen schönen Abend.
Auf Wiederschauen.
Ciao, ciao.